Guten Morgen zusammen auch von mir hier vorne. Ich danke auch unserem Herrn und Gott und ich danke auch dem Chor. Ich finde es immer wieder sehr schön, Gottes Wort auch in so schöner Form zu hören. Ja, gesprochen auch, aber gesungen auch und dann noch mit Musik. Sehr, sehr schön. Ich höre insgesamt sowieso sehr gerne viel Musik. Ich mache weiter mit der Predigtreihe über das Johannesevangelium. Wir sind ja noch relativ am Anfang, ganz in Kapitel 1. Da gibt es verschiedene Aspekte und wir schauen uns heute sozusagen den letzten Aspekt an. Da geht es um die Jünger, die in die Nachfolge zu unserem Herrn kommen. Der Titel meiner Predigt heißt »Warum Jesus nachfolgen?« Und vielleicht kann sich gleich am Anfang jeder mal kurz ein paar Sekunden überlegen, was würde ich denn sagen, wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, warum folgst du eigentlich Jesus nach? Was würden wir da sagen? Ich gebe euch kurz ein paar Sekunden Zeit und dann fange ich an. Also, warum Jesus nachfolgen? Ihr werdet logischerweise heute ein paar Gründe dafür hören. Ihr könnt dann schauen, ob euer Grund auch dabei ist. Ich habe sicherlich nicht alle Gründe mitgebracht, dann würde ich noch bis Silvester predigen. Aber immerhin ein paar, die man hier diesem Text entnehmen kann. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte mal auf Johannes 1 und dann lese ich ab Vers 35 bis zum Ende des Kapitels. Johannes 1, Abvers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus, Jesus aber blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat, und die Propheten, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Philippus aber spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich mache einen kurzen Rückblick über das, was wir davor hatten, damit wir sehen, was hier eigentlich vor sich geht. Es ist auf der Oberfläche relativ klar, es geht um Jünger, die folgen Jesus nach und machen da gewisse Aussagen über ihn, warum sie ihm nachfolgen. Aber es ist ganz gut, sich nochmal den Kontext in Erinnerung zu rufen. Wir haben im ersten Kapitel gesehen, dass ein Mann namens Johannes, ein Täufer, an den Jordan ging und Leute getauft hat. Das heißt, Leute sind gekommen und er hat sie symbolisch reingewaschen in dem Wasser des Jordan. Er hat es getan, weil er gesagt hat, ich bin eine Stimme, die den Retter ankündigt. Ich kündige euch den Messias an, ein Retter wird kommen, so wie es Gott schon lange vor unserer Zeit getan hat, und der kommt bald. Und die Juden hatten eine gigantische Erwartung, dass der Messias jetzt endlich kommt. Die haben das sich über Jahrhunderte vorgehalten und gesagt, der Retter wird kommen, der Retter wird kommen, er wird uns befreien. Er hat unser Volk aus der Sklaverei aus Ägypten geführt, er hat es in die Wüste gebracht, er hat uns ins gelobte Land gebracht, er hat uns Könige geschenkt, damit wir uns verteidigen können gegen die Mächte drumherum. Wir wurden zwar auch erobert, aber wir sind immer wieder zurückgekommen. Gott hat uns all diese Jahre getragen und beschützt und jetzt wird es langsam Zeit, dass der Retter kommt und uns endgültig von allem errettet. Man sollte nicht glauben, dass weil das so lange gedauert hat, von Mose und den Propheten bis Jesus tatsächlich gekommen ist, dass diese Hoffnung bei den Juden immer kleiner geworden ist. So nach dem Motto, oh ja, es ist ja schon so lange nicht gekommen, wahrscheinlich stimmt es dann doch nicht. Sondern es war gerade das Gegenteil der Fall. Die Leute klammern sich umso mehr an ihre Hoffnung, je schlechter es ihnen geht. Und unter den Römern ging es ihnen auch mal wieder schlecht. Vielleicht nicht ganz so schlecht wie in Ägypten, aber nichtsdestotrotz haben sie sich sehr, sehr schlecht gefühlt. Sie waren besetzt, sie hatten viele Auflagen und die Römer waren ihnen sehr, sehr zuwider. Sie haben sich so sehr gewünscht, dass der Messias endlich kommt, dass als ein Mann an einen Fluss gegangen ist, um Leute symbolisch zu waschen, dass sie in Scharen hingegangen sind und dass die Juden und die Priester aus Jerusalem eine offizielle Delegation dahin geschickt haben und gefragt haben, bist du der Messias? Also es hat schon gereicht, an einem Fluss zu stehen und Leute symbolisch zu waschen. Das war so phänomenal für die Juden, dass sie gesagt haben, da müssen wir jetzt doch mal nachfragen, ob das vielleicht der Messias ist. Aber der Johannes hat gesagt, nein, ich bin nicht der Messias kommt noch. Und in der Tat können wir lesen in Kapitel 1, Vers 29, er hatte gerade gesagt, ja, der Messias kommt bald, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Also direkt am nächsten Tag. Er sagt das dann auch den Jüngern, natürlich, die waren dabei, den sagt er es zweimal. Und dann finden wir im Folgenden hier in diesem Text Gründe, warum man Jesus nachfolgen soll. Der erste Grund steht in Vers 35 bis 37, Jesus ist das Lamm der Welt. Zweitens 38 und 39 die Verse, er ist der Rabbi, das heißt der Lehrer. Weiterhin wird gesagt, er ist der Messias, der Christus, von ihm reden Mose und das Gesetz. Das lesen wir in den Versen 40 bis 46. Und schließlich ist er auch der Sohn Gottes und König Israels, auf den die Engel auf- und niedersteigen, das lesen wir dann in Versen 47 bis 51. Und ich gehe das einfach mal der Reihe nach so durch. Und was ich nicht machen möchte, ist eine geschichtliche Betrachtung. Man könnte hier sehr viel über diese Jünger sagen, wo kamen die her, wo haben die gelebt, was haben die davor gearbeitet und so weiter, wie kamen die überhaupt zum Johannes dem Täufer zunächst mal. Das möchte ich alles möglichst aussparen, denn es gibt so viele andere wichtige Dinge hier zu sagen. Und das Prinzip der Schrift ist ja, dass wir daraus lernen und Erkenntnis gewinnen und anwenden und für uns das ergreifen, was da steht. Und die Gefahr ist, wenn ich sehr viel geschichtlich rede, dass man es hört und dann wieder vergisst, weil ich habe auch schon sehr viel über die Jünger gelesen und wieder vergessen. Was mir hängen bleibt, ist das, was für mich etwas bedeutet, was ich in meinem Leben anwenden kann. Der erste Grund ist, Jesus ist das Lamm der Welt. Das Lamm der Welt. Das steht in Vers 35 und 36. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. In der letzten Predigt, da ging es einzig und allein um dieses Prinzip, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und das war wirklich essentiell, das zu wissen. Und das ist auch eine der Kernbotschaften über Jesus. Jesus nimmt die Sünde weg. Im Alten Bund, im Alten Testament, da hat Gott gesagt, wenn der Mensch Fehler macht, wenn er mein Gesetz nicht hält, dann erlaube ich ihm, dass er dafür Opfer bringt. Das heißt, ich bestrafe nicht ihn, sondern symbolisch kann er seine Schuld auf ein Tier übertragen. zum Beispiel und dieses opfern und damit werde ich seine Sünde nicht ansehen. Das war im Alten Testament der Fall, aber das Problem war, diese Sünde konnte nicht weggenommen werden. Überhaupt gab es noch ein ganz anderes Problem und das möchte ich auch anschauen, das steht im Jesaja Kapitel 1. Diese Opfer waren von Gott sehr gut gedacht und sehr gut eingesetzt, aber die Menschen haben damit alles Mögliche gemacht und das hat Gott sehr häufig nicht gefallen. Und was wir hier sehen, ist ein Problem, das der Mensch mit diesen Opfern hat. Jesaja 1, ich lese Vers 11 bis 19. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor mein Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger richtige Speisopfer. Nichtige Speisopfer, Entschuldigung. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise, führt den Rechtsstreit der Witwe. Ich beende doch schon hier. Was wir sehen, ist, dass die Menschen Opfer gebracht haben, so wie Gott es eigentlich angeordnet hat. Aber sie haben es mit einer völlig falschen Herzenseinstellung getan. Sie haben einfach Opfer gebracht, wie als hätten sie sich einen Freifahrschein von ihrer Sünde und von ihrer Strafe erkaufen wollen. Sie waren nicht wirklich davon überzeugt, dass das, was sie tun, einfach falsch ist. Deswegen haben sie es einfach weitergemacht, sondern sie haben einfach Opfer gebracht und gesagt, okay, das bezahlt's und jetzt kann ich weiterleben wie davor. Und der Herr sagt, das reicht mir nicht. Da könnt ihr genauso gut aufhören, das zu tun, weil es bringt gar nichts. Diese Opfer bringen nur was, sie funktionieren in Anführungszeichen nur dann, wenn ihr auch euch meinem Gesetz unterwerfen wollt, wenn ihr auch das tun wollt, was ich euch sage. Wenn ihr sagt, das ist mir eigentlich egal, dann ist es auch so, als wenn euch eigentlich eure Opfer egal wären. Und wenn die euch egal sind, dann zählen die von mir nichts. Das heißt, wir hatten hier ein menschliches Problem. Es gibt aber auch ein göttliches Problem gewissermaßen. Denn wir lesen im Hebräer 10, Vers 3, unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es konnte die Sünde nur zudecken. Das heißt, die Sünde war nach wie vor irgendwo da, sie war aber zugedeckt und gewissermaßen hat sich auch der Zorn Gottes angestaut und angestaut und angestaut. Wir haben es in der ersten Stunde schon gehört, so lange bis jemand gekommen ist und all diesen Zorn auf sich genommen hat, war der Zorn da, aber dann war er weg. Und Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen. Das heißt, es mussten immer neue Opfer gebracht werden, bis es eines Tages ein vollkommenes Opfer gibt und dieses war Jesus. Ja. Siehe das Lamm. Weiter hinten im Jesaja-Brief lesen wir das dann auch. Jesaja 53 lesen wir etwas über dieses Lamm und wir lesen interessanterweise auch etwas über uns als Lämmer. Ich lese Verse 5 bis 7 aus Jesaja 53. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unserer aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Hier haben wir dieses Opfer, das um unserer Willen erbracht worden ist. Ja, warum Jesus nachfolgen? Wir werden eines Tages alle vor Gott stehen, ob wir das glauben oder nicht. Und wir müssen Rechenschaft abgeben. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, nur zwei. Entweder unser Fehlverhalten, unsere Sünde, die wurde schon in irgendeiner Form bezahlt, da wurde schon Gerechtigkeit getan, oder eben nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, nichts anderes gibt es. Entweder unsere Schuld wurde schon von Jesus bezahlt, oder sie bleibt eben unbezahlt bis in alle Ewigkeit, und dann bleibt auch der Zorn Gottes auf dem Menschen, dessen Schuld nicht vergeben ist, in alle Ewigkeit. Dieser Teppich, wenn man so will, der die Sünde zudeckt, der wird hinweggenommen, und Gott wird auf die Sünde schauen und auf den Mensch. Und wenn der Gerechtigkeit nicht Genüge getan worden ist, wenn jemand das Lamm Gottes nicht für sich ergreift und sagt, jawohl, an den glaube ich, dann wird das eine ewige Strafe nach sich ziehen. Ja, wer gerecht vor Gott stehen möchte, muss Jesus nachfolgen. Wir lesen es in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Nicht nur können, nicht nur sollen, müssen. Wir müssen errettet werden, denn wir haben alle ein Problem mit der Sünde. Und wenn jemand sagt, naja, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel gesündigt, oder eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, das sieht nur manchmal so aus, als wäre das Sünde gewesen, in Wahrheit war das doch gar keine Sünde, dem können wir sagen mit Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es auch Sünde. Ich würde immer empfehlen, in einem Gespräch mit einem Nichtchristen, wenn es auf die Sünde kommt, nicht nur zu versuchen, positiv zu überführen und zu sagen, aber du hast doch bestimmt schon mal irgendwo gelogen, bestimmt hast du irgendwann schon mal über jemanden ein bisschen schlechtes Zeugnis geredet, das heißt gelästert. Das ist eine Methode, aber die Bibel geht noch viel weiter. Die sagt, wenn du nun weißt, was du Gutes tun könntest, und wir alle könnten sehr viel mehr Gutes tun, und du es aber gar nicht tust, dann ist es auch Sünde. Und dann schauen wir mal noch Römer 3 an. Römer 3, Vers 23. Es könnte ja sein, jemand sagt, okay, ich habe aber tatsächlich immer, wenn ich was Gutes hätte tun können, habe ich das auch getan. Soweit mir mein Gewissen das sagt, wenn es etwas Gutes gab, dann habe ich das auch getan. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang versucht, an die Gesetze zu halten, und in der Tat habe ich sie auch gehalten. So wie der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, all das habe ich mein Leben lang getan. Aber in Römer 3, da haben wir sozusagen den Todesstoß gegen jedes Argument, denn da gibt es etwas, das trifft uns alle. Römer 3, Vers 23. Wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, das Problem ist nicht nur, dass der Mensch gesündigt hat. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Aber es geht noch weiter. Selbst wenn jemand nicht gesündigt hat, erlangt er nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben heute Morgen Römer 5, Vers 1 gelesen. Und wenn wir da davor schauen, Römer 4, Vers 25, da sehen wir auch wieder dieses doppelte Prinzip. Ja, der Herr, der für unsere Übertretungen, also wegen unserer Sünden, dahingegeben ist und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das heißt, nur das Sterben allein, das Bezahlen für die Sünde, das reicht noch nicht. Aber das macht für ein Kind Gottes nichts, denn Jesus hat den nächsten Schritt auch noch getan und hat die Herrlichkeit, die Verherrlichung auch schon erwirkt. Also, wir müssen Jesus nachfolgen, und wie soll das gehen? Jesus sagt uns das selbst. Wir gehen wieder zurück zum Johannesevangelium Kapitel 1. Vers 37, und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer. Wo hältst du dich auf? Was hier interessant ist, ist, dass Jesus noch gar kein einziges Wort im Johannesevangelium bislang gesagt hat. Kein einziges Wort. Er hat vielleicht, wie wir das aus anderen Evangelien lesen können, davor schon Worte von sich gegeben und davor vielleicht schon angefangen, öffentlich aufzutreten. Aber wir wissen, hier kam kein Wort, und der Johannes-Schreiber, der Evangelist, war sich dessen bewusst. Er hat nicht aufgeschrieben, dass die zu ihm gesagt haben, Lehrer, und war sich nicht klar, dass er eigentlich noch gar nicht gesagt hat, was dieser Lehrer denn eigentlich lehrt. Und deswegen können wir folgern, die Jünger wollten, dass Jesus ihr Lehrer wird. Das war ihre Intention. Damit sind sie gekommen. Deswegen folgen sie mir dann auch nach. Sie wollten nicht nur einfach sagen, ja, du bist der Lehrer, danke und auf Wiedersehen, sondern nein, du bist der Lehrer und wir wollen dir nachfolgen, um möglichst viel von dir zu lernen. Warum sollten wir Jesus als Lehrer überhaupt wollen? Schauen wir uns Johannes 3 an. Johannes 3, Abvers 11. Da wissen wir, wenn wir das gelesen haben, warum wir Jesus als Lehrer akzeptieren sollen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, das sagt Jesus zu einem jüdischen Mann, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Das heißt, in Sachen Übernatürlichkeit weiß Jesus Bescheid, denn er kam aus der Übernatürlichkeit in die Natürlichkeit. Er kam von Gott, dem Vater, und wurde Mensch und kam zu uns. Es ist nicht so, dass ein Mensch hätte in den Himmel gehen können und wieder zurückkommen können, sondern Jesus sagt, es ist genau andersrum. Zuerst muss jemand herabkommen aus dem Himmel und die Wahrheit verkündigen, und dieser jemand, der wird auch wieder zurückkehren in den Himmel. Da prophezeit gewissermaßen Jesus über sich selbst. Also er kennt sich aus über alles Übernatürliche. Wir haben ja viele Lehrer in unserem Leben. Ich bin ja auch Lehrer, meine Schüler haben noch viele andere Lehrer, aber neben mir als Lehrer gibt es ja auch noch alles Mögliche. Was habe ich mir aufgeschrieben? Der Chef bei der Arbeit, der sagt auch, mach's lieber so, so ist es besser oder so will ich das haben. Wir haben Fitnessgurus, die uns sagen, hey, du musst das machen oder jenes machen. Die Modebranche kann uns vielleicht vorgeben, was wir zu glauben haben, und hat auch gewisse Dogmen. Selbsterwählte Sportidole zum Beispiel, die Werbung und. Überall um uns herum sind Stimmen, die uns belehren wollen. Und die Botschaft ist eigentlich immer die gleiche. Die Botschaft ist immer, tu dies, dann geht's dir gut oder besser, oder kauf mich, dann bist du toll. Oder tu das nicht, dann geht's dir auch besser. Oder wenn du es tust, dann geht's dir eben schlechter. Und interessant ist, dass das ja eigentlich genau die Stimme des Gesetzes ist. Das sagt, tu dies und du wirst leben, tu das und du wirst sterben. Wir lesen das zum Beispiel in 5. Mose 30. Und das Problem ist immer das Gleiche. Wir können das, was diese Stimmen uns sagen, eben nicht tun. Oder wir können es eben nur manchmal tun, oder wir können es nur in begrenztem Maße tun, und deswegen kommen wir immer zu kurz. Wir können uns ein ewiges Leben nicht verdienen, weil wir immer nur stückweise das Richtige tun. Dann hätten wir sozusagen stückweise ewig. Und was soll das sein? Das macht gar keinen Sinn. Das wäre dann halt eben nicht ewig. Und wenn wir weiterlesen im Johannes 3, Vers 14 bis 16, dann haben wir aber hier den Ausweg aus diesem Dilemma. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, das Neue im Bund ist nicht mehr, tu das und du wirst leben, tu das Richtige, dann gebe ich dir richtiges Leben, sondern nein, glaube an den Richtigen und dann gibt er dir ewiges Leben. Du musst es dir nicht selbst verdienen, selbst erarbeiten, sondern du musst glauben und dann wird es dir geschenkt. Ja, Jesus nachfolgen, warum? Weil er uns ewiges Leben schenken kann und will. C.S. Lewis hat einmal gesagt, es gibt drei Möglichkeiten in Bezug auf die Person Jesus. Entweder er war ein Lügner. Er wusste ganz genau, ich bin eigentlich gar nicht Gottes Sohn, macht aber nichts, ich tue einfach so, als wäre ich es, und dann kann ich den Leuten lehren, die folgen mir nach, und dann kriege ich Ruhm und Ansehen und so weiter und so fort. Er hat es einfach alles erfunden. Wenn das so ist, dann wäre Jesus nicht glaubwürdig und dann gäbe es auch keinen Grund, ihm nachzufolgen, denn warum sollten wir einem Lügner nachfolgen? Die zweite Möglichkeit ist, Jesus war verblendet. Er war zwar nicht Gottes Sohn, aber er hat es wirklich gedacht. Er war wirklich überzeugt davon, ich bin der Erwählte, ich bin Gottes Sohn, und deswegen hat er getan, was er getan hat. Wenn das so wäre, dann wäre er zwar teilweise glaubwürdig, aber nichtsdestotrotz sollten wir ihm nicht nachfolgen, denn warum sollten wir jemand nachfolgen, der Dinge als die Wahrheit verkauft, wo es die ja vielleicht gar nicht sind. Oder eben die dritte Möglichkeit. Jesus war tatsächlich Gottes Sohn. Er hat tatsächlich die Wahrheit gesprochen, dann ist er auch wirklich würdig, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm nachfolgen. Nur diese drei Möglichkeiten. Er hat entweder wissentlich gelogen oder unwissentlich gelogen oder er hat eben nicht gelogen. Und wenn er nicht gelogen hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen und dann ist es ein sehr guter Lehrer, dem wir nachfolgen sollten. Ja, wir glauben, Jesus spricht die Wahrheit und deshalb hören wir ihm zu. Ich zumindest. Aber es geht nicht nur um das Hören, das ist auch ganz wichtig. Jesus sagt es selber in Matthäus 7, jeder, der meine Worte hört und tut, ist ein kluger Mann. Das heißt, beim Hören reicht es nicht aus, sondern wir müssen weitergehen und auch tun. Und das gilt im Prinzip für alle Bereiche unseres Lebens. Jetzt ist ja gerade 2017, ich habe kürzlich meine Steuer-App aufgemacht. Und da kam mir das auch in den Sinn, naja, was soll man hier jetzt alles ausfüllen? Ich bin kein Experte, ich habe das letztes Jahr angefangen, habe meine Steuererklärung nicht fertig gemacht, da habe ich gedacht, dieses Jahr war meine Situation einfacher. Also 2016, dann müsste jetzt mit der Steuererklärung auch einfacher gehen. Da kann man alles Mögliche drücken und irgendwo Zahlen eingeben, wunderbar. Und es fällt sehr leicht, da einfach positiv zu schätzen. Ja, wie viel habe ich denn gespendet? Oh ja, das war schon ein bisschen was. Vielleicht so und so viel Euro. Und dann trägt man das einfach ein und guckt mal, rechts oben steht bei mir immer gleich die Bilanz. Kriege ich Geld zurück vom Staat oder müsste ich noch draufzahlen? Wir hören in solchen Dingen auf den Herrn. Und er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Und in unserem Fall gebt der Regierung, gebt dem Staat, was ihr gebührt. Wie verhalte ich mich gegenüber meiner Familie, meinen Arbeitskollegen, meinem Chef? Zu all diesen Themen stehen Aussagen in der Bibel, entweder direkt von Jesus oder von seinen Jüngern, die es von ihm haben. Wie soll ich überhaupt über Gott denken? Wie soll ich zu Gott überhaupt beten? All das sagt uns Jesus und wir hören auf ihn und wir setzen das um, was er uns tut. Ja, mit all diesen Fragen habe ich mir aufgeschrieben, wende ich mich zuerst an Jesus, höre auf ihn und tue, was er sagt. Jesus, der Lehrer. Es gibt noch weitere Gründe. Jesus ist der Messias, der Christus, von ihm reden Mose und die Propheten. Ich lese vor, Verse 40 bis 46. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Wir haben hier zunächst mal zwei Fremdwörter. Einmal Messias und einmal Christus. Einmal Hebräisch und einmal Griechisch und die heißen beide relativ dasselbe. Die heißen beide der Gesalbte oder wenn wir das auf Neudeutsch sagen würden, der Erwählte. Ja, das ist vielleicht ein bisschen klarer, was das heißt. Gesalbt, okay. Ja, was heißt das? Der Erwählte ist klarer für uns, der Erwählte. Und ich möchte dazu Stellen vorlesen, die das beschreiben. Einmal 5. Mose 18. Damit wir sehen, dass er eben wirklich angekündigt war, das steht hier nicht einfach nur so pauschal da, ja, das hat irgendjemand irgendwann mal gesagt, sondern nein, das steht konkret zum Nachlesen in unserer Bibel. 5. Mose 18. Ich lese die Verse 15 bis 19. Da spricht Mose. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Da sprach der Herr zu mir, sie haben recht getan mit dem, was sie geredet haben. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Hier haben wir die Prophetie, dass ein Mann kommen wird, der alles reden wird, was Gott ihm auftragen wird. Alles. Und wir lesen die Bestätigung in Johannes 8, Vers 25 bis 30. Johannes 8, 25 bis 30. Ja, und es ist wichtig, dass man sich diese Stellen konkret anschaut, damit man auch konkret die Wahrheit vor sich sieht und nicht nur so ungefähr glaubt. Ja, Jesus wurde irgendwie angekündigt und es hat sich irgendwie erfüllt. Aber wie eigentlich? Das ist nicht sehr überzeugend. Und wenn mich jemand fragt, warum ich Jesus nachfolge und ich sage, ja, das wurde irgendwie so angekündigt und irgendwie stimmt es auch, bin ich nicht sehr überzeugend. Johannes 8, Abvers 25. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Da haben wir die Bestätigung, wie Jesus sagt, ich rede nichts aus mir, ich rede das, was ich von Gott habe, und ich rede alles, was ich von Gott habe, zu euch. So, damit haben wir Mose abgedeckt, jetzt brauchen wir noch das Gesetz. Dazu könnten wir sehr viele Stellen anschauen. Da gerade Weihnachten war, lese ich Jesaja 11 und ihr werdet dann erkennen, warum Jesaja 11 und Weihnachten was miteinander zu tun haben. Jesaja 11, Abvers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Ein Mann wird kommen, der wird richtig beurteilen und der wird Gerechtigkeit bringen, nicht weil er selbst tut, aus sich heraus, sondern weil Gott ihn dazu bestimmt hat und weil Gott ihm offenbart, was das Richtige ist und was die Gerechtigkeit ist. Kehren wir wieder zurück zum Johannesevangelium. Johannes 1. Da haben wir eine ganz ähnliche Formulierung in Versen 17 und 18 schon. Wir haben jetzt gelesen von dem Christus, von dem Mose, von den Propheten und von dem Gesetz. Und da haben wir sozusagen eine Art Mini-Zusammenfassung. Johannes 1, 17 und 18. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ja, Mose hat gesagt, halte all diese Gebote. So hat es Gott zu ihm gesagt und er hat es zu dem Volk weitergesprochen. Halte all diese Gebote, dann kannst du dein Leben behalten. Aber Jesus schenkt uns Gnade und Wahrheit und er sagt, wenn du an mich glaubst, ja, dann gebe ich dir ewiges Leben. Du musst es nicht an deinem Leben festhalten, überhaupt, das willst du an deinem Leben festhalten. Dein Leben endet irgendwann einmal, aber du brauchst ewiges Leben von mir. Und wenn du an mich glaubst, dann gebe ich dir das. Und zwar nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Ja, wenn wir die Wahrheit erkennen wollen über Gott, über uns, über unsere Umwelt, wenn wir nicht davon abhängig sein wollen, was wir tun, was wir leisten, von unserer Performance, wie man vielleicht auch sagen würde, wenn wir Gottes Gnade wollen und nicht seinen Zorn, das wie ein verzehrendes Feuer ist, und wenn wir nach unserem Tod bei Gott sein wollen, dann sollten wir seinem Gesalbten, seinem Erwählten, seinem Messias, seinem Jesus Christus nachfolgen. So, ich komme zu den letzten beiden Gründen. Jesus ist der Sohn Gottes und der König Israels, auf ihn steigen die Engel auf und nieder. Verse 47 bis 51. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und spricht zu ihm: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wir lesen hier in Vers 43, dass Jesus den Philippus finden wollte. Und wir können sagen, er hat ihn gefunden und in die Nachfolge gerufen. Und genauso wollte er auch den Nathanael in seine Nachfolge bringen. Ja, Nathanael kommt zu ihm und Jesus redet mit ihm in einer Art und Weise, die ihn quasi dazu bringt, dazu drängt, dazu überführt, ihm nachzufolgen. Ja, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Das habe ich schon in meiner Jugend gelesen und mich gefragt, was das denn ganz genau heißt. Jetzt bin ich 30 und ich frage mich immer noch, was das ganz genau heißt. Vielleicht weiß ich es irgendwann mal mit 40 oder 50 oder 60 oder jemand anders weiß es und kann mich nachher erhellen. Vielen Dank. Ich weiß aber eins, was auch immer das war kein natürliches Sehen. Nathanael war ein großer Zweifler. Er sagt, was? Der Messias soll aus Nazareth kommen, da kommt doch nichts Gutes her. Und Jesus sagt, ich sah dich unter dem Feigenbaum und plötzlich sagt der Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israel. Also wenn der nur unter irgendeinem beliebigen Feigenbaum saß und Jesus hat sich irgendwie angeschlichen und ihn so erspäht und gesagt, ha, ich habe gesehen, du warst vorher unter dem Feigenbaum, glaube ich nicht, dass dieser Zweifler überführt worden wäre und gesagt hätte, ja, jetzt, wo du mich gesehen hast unter dem Feigenbaum erwischt, weiß ich, du bist der König Israels. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der saß nicht unter einem normalen Feigenbaum und was Jesus hier anspricht, war auch nicht ein normales Sehen, sondern in irgendeiner Form ein übernatürliches Sehen. Wie das ganz genau zu deuten ist, weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt, dass es kein natürliches Sehen war. Das war ein zu gewaltiger Bruch in seinen Überzeugungen. Eben noch ablehnend, nein, das kann gar nichts recht sein. Und plötzlich, jawohl, du bist Gottes Sohn, was für ein Zeugnis. Du bist der König Israels, was für ein Ausspruch. Nur weil Jesus gesagt hat, nur in Anführungszeichen, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Ja, jetzt haben wir keinen Strom mehr. Doch, alles gut? Hört ihr mich noch? Okay, dann trinke ich mal was. Ich höre mich gerade nicht mehr gut. Aber macht ja nichts. Wichtig ist, dass ihr mich hört. Ich weiß ja, was ich sagen will. Also Jesus, habe ich aufgeschrieben, setzt dem Ganzen die Krone auf. Wir haben gelesen, Jesus, das Lamm der Welt, das die Sünde nicht nur zudeckt, sondern wegnimmt. Jesus, der Lehrer, bringt uns Wahrheit von Gott selbst. Keine menschliche Weisheit, sondern Gottes Wahrheit. Jesus, der Erwählte, bringt uns ewiges Leben ohne zusätzliche Eigenleistung. Jesus, der Angekündigte im Gesetz und in den Propheten, bringt uns Gnade und wendet Gottes Zorn ab. Jesus, der Sohn Gottes, sieht und kennt Menschen wie keiner sonst und schenkt uns durch seine Worte Glauben. Und jetzt, wie als würde Johannes sagen, jetzt lassen wir doch auch endlich mal Jesus zu Wort kommen. Jetzt haben wir so viel gehört, ich habe was über Jesus gesagt, die Jünger haben was über Jesus gesagt und der Schreiber des Evangeliums sagt, jetzt lassen wir doch mal Jesus zu Wort kommen, was sagt denn Jesus? Und unter all den Möglichkeiten, die er hat, wählt Jesus Folgendes zu sagen: Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das sagt er. Und ich habe sofort die Assoziation Jakobs mit der Himmelsleiter, da waren auch die Engel, die auf und niedergestiegen sind. Und das schauen wir uns einmal an und dann werden wir erkennen, was denn hier die Wahrheit in diesem Satz genau ist. Das steht in 1. Mose 28. Ab Vers 10. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu, geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Jakob hat hier diesen Traum und er sieht die Engel auf einer Leiter auf- und niedersteigen. Und was assoziiert er damit, was verbindet er damit, was spricht er aus? Der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. In Vers 16 und in Vers 17, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, Bethel und die Pforte des Himmels. Und Jesus ist sich natürlich im Klaren darüber, dass man nachschauen wird, was heißt das hier? Die Engel werden auf mich auf- und niedersteigen und ihr werdet es sehen. Der Johannes-Evangeliumsschreiber wusste auch, dass die Leute das nachschauen werden. Und wenn wir das Gleiche mit der Himmelsleiter assoziieren wie Jakob, dann wissen wir, was wir hier über Gott, über Jesus denken sollen. Ja? An dieser Stätte ist Gott und ich habe es nicht erkannt. Das ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Ja? Und Jesus sagt, hier ist Gott. Ich bin Gott, hier wohnt Gott, ich bin der Weg zum Himmel. Ja? Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das, was Jesus über sich selbst sagt. Und das ist deswegen die Krone all dieser Aussprüche, weil er von sich selber behauptet, dass er Gott ist. Ja? Ich bin die Pforte des Himmels. Auf mich steigen die Engel auf und nieder. Hier ist Gott, ich bin das Haus Gottes. Jetzt haben wir sehr viele Gründe gelesen darüber, warum wir Jesus nachfolgen sollen. Und diese Gründe waren eigentlich alle toll. Da war jetzt nicht irgendwie Zwang dabei oder Druck oder Verurteilung. Das ist, wenn man das hört, sehr positiv. Gott tut sehr viel für uns. Und wenn man den Text genau liest, dann erhält man wieder ein bisschen Ernüchterung und Balance zurück. Und das möchte ich jetzt am Ende noch tun, denn das ist auch wichtig. Ich habe das bisher verschwiegen, auch wenn ich es vorgelesen habe. Aber es ist wichtig, dass wir da nochmal den Fokus am Ende drauflegen. Das ist Johannes 1, Vers 35. Und es kommt wie so häufig in einer sehr unscheinbaren Formulierung daher. Man liest es einfach drüber. Und nur wenn man sich intensiver damit befasst, merkt man das. Johannes der Täufer hat Jesus angekündigt. Eine offizielle Delegation ist gekommen. Und weil die Entfernung so groß war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die am nächsten Tag noch da waren. Das heißt, gerade am nächsten Tag, wie es in Vers 29 heißt, sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und jetzt lesen wir in Vers 35 am folgenden Tag. Also nochmal am folgenden Tag. Nicht am gleichen Tag, als Jesus offiziell vorgestellt wurde durch den offiziell anerkannten Propheten Johannes den Täufer, sondern am folgenden Tag. Man sollte meinen, die Juden haben so lange auf Jesus gewartet, auf ihren Retter, der sie befreit. Endlich ist der Retter da, jetzt folgen die ihm allen in Scharen nach. Nee, am folgenden Tag, das heißt am ersten Tag ist erstmal gar nichts passiert. Ja, dann spricht er zu einem von seinen zwei Jüngern, muss das quasi nochmal sagen, siehe das Lamm Gottes, und erst dann gehen sie mit. Das heißt, die breite Masse ist ihm nicht nachgefolgt, und wir werden dieses in den folgenden Kapiteln wieder und wieder und wieder sehen. Hochzeit zu Kana ist das nächste. Jesus tut ein großes Wunder. Da sind Leute live dabei, wie hunderte von Litern Wasser in super köstlichen Wein umgewandelt werden, innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und wir lesen nichts davon, dass die ihm nachfolgen. Wir lesen auch nicht davon, dass die ihm geglaubt haben. Wir lesen Ende von Kapitel 2 die Tempelreinigung. Das heißt, das hat sich bis dahin auch noch nicht rumgesprochen, dass Jesus der Retter war. Die Leute wollten das nicht haben. Wir lesen ein Gespräch mit Nikodemus, Kapitel 3, dem Führer Israels, so wird er bezeichnet, der es auch nicht verstanden hat, wer Jesus ist, und so weiter und so fort. Das heißt, bei all diesen schönen Gründen, warum man Jesus nachfolgen kann, ist es leider auch eine traurige Begebenheit, dass die breite Masse ihm nicht nachfolgt. Ich sage manchmal zum Spaß bei der Arbeit, was du heute nicht kannst besorgen, geht zur Not ja auch noch morgen. Das stimmt meistens, manchmal auch nicht, ja. Und das sollten wir hier in diesem Fall aber nicht tun. Wer weiß, ob uns noch ein Morgen gegeben ist. Ich war mal mit meinem Roller auf dem Weg zum Gottesdienst und ich hatte einen Unfall mit einem Sprinter. Der kam mit 70 von links, ich kam mit 70 von ihm aus gesehen rechts. Er hatte das Vorfahrtbeachtenschild und die Ampel übersehen. Und ein Glück bin ich in ihn seitlich reingefahren und nicht er in mich. Ich habe mir nur die oberste Rippe gebrochen, war gar nicht so schlimm eigentlich. Aber der Arzt hat zu mir gesagt, wenn ich nur ein bisschen früher da gewesen wäre, nur eine Rollerlänge sozusagen, dann wäre ich nicht in seine Seitentür reingefahren, sondern dann wäre er in mich reingefahren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das überlebt bei 70, ist relativ gering. Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ich kann dem Arzt nur glauben, aber was du heute kannst besorgen, das geht zur Not vielleicht nicht mehr morgen, weil wer weiß, was morgen ist. Und da lese ich zum Abschluss auch noch einen Vers vor in der Bibel, der das explizit besagt, Jakobus Kapitel 4. Das ist nämlich die große Lüge, warum auch viele Jesus, denke ich, nicht nachgefolgt sind. Jetzt warte ich erstmal ab. Ja, Johannes sagt zwar, das ist das Lamm, das nimmt die Sünde weg, jetzt schauen wir erstmal. Und wir, die wir die Bibel genauer kennen, wir wissen schon, was das Problem war. Was haben die Leute gesagt? Immer wieder, jetzt mach doch erstmal noch ein Zeichen. Wenn du das getan hast, dann folgen wir danach. Mach doch erstmal das, mach doch erstmal das, mach doch erstmal das. Immer später, 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 später. Und im Jakobus 4 lesen wir hier eine sehr deutliche Warnung ab Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht seht, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Wir wissen nicht, wann die Zeit bestimmt ist, die der Herr bestimmt hat, dass wir ableben, und wir sollten Jesus immer im Jetzt nachfolgen. Im Jetzt, im Jetzt, im Jetzt oder auch im Heute. Ja, und deswegen sage ich uns das nochmal zum Schluss, lasst ihm uns nachfolgen als Lehrer, als unserem Retter, als unserem König und als dem Sohn Gottes. Denn wir haben nur ihn und nur er ist der Weg. Amen.